Und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte heute Morgen aus 4. Mose, Kapitel 13, einige Verse lesen. Das Thema heißt, sei ein Ermutiger. Und ich wünsche mir nach dem Gottesdienst, dass hier lauter Ermutiger rausgehen und dann an den Platz, wo Gott sie hingestellt hat. Ich lese aus 4. Mose, Kapitel 13, und wir haben dann hier vorne einen Text, der dazwischen liegt. Es geht um den Auftrag, den Mose bekommen hat, Kundschafter auszusenden in das Land, das sie einnehmen sollen. Und Mose wählt dann 12 Kundschafter aus und es heißt dann hier ab Vers 21, und sie gingen, diese Kundschafter, hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis nach Rehob, von wo man aus nach Hamat geht. Und sie gingen hinauf ins Südland und kamen bis nach Hebron. Da lebte Ahiman, Scheschia und Talmai, die Söhne Ahimans. Und dann werden hier lauter Namen genannt. Und dann heißt es, und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab. Und dann ist diese Reise zu Ende. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde der Israeliten in der Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest. Es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte, und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten. Und sie sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen auch dort Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht, und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde zu ihnen. Ach, dass wir doch in Ägypten gestorben wären oder in der Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist's nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zum anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte der Israeliten. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange lästert mich dies Volk? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie mit der Pest schlagen und sie vertilgen und dich zu einem größeren und mächtigeren Volk machen als dieses. Und nun, lieber Herr, segne uns dieses Wort und dann mach uns das Herz weit, dass wir fassen können, was du für uns bereit hast. Amen. Worauf siehst du heute Morgen? Auf was sind deine Augen gerichtet? Was hast du heute Morgen so im Blick, als du aufgestanden bist? Wohin geht deine Blickrichtung? Was nimmt dich in diesem Augenblick gefangen? Von was lässt du dich runterziehen, wenn du vielleicht an die neue Woche denkst? Ich habe eine geniale Frau, ich habe das mit ihr abgesprochen. Vor einiger Zeit schauten wir uns abends einen Krimi an im Fernseher und ich bin jetzt kein Fernsehfan und liebe auch schon gar keine Krimis, weil das so mein zartes Gemüt belastet und mein Blutdruck dann immer gefährlich hochgeht. Also da sollte einer umgebracht werden und das Opfer war schon im Haus, der Mörder war schon im Haus und das Opfer kam jetzt rein und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis dieses Opfer dann endlich umgebracht worden ist. Und je spannender das wurde, desto mehr musste ich mir die Augen zuhalten. Und dann schaute ich so durch die Finger durch mal. Und dann kam es dazu, das Opfer bekam das Messer in die Rippen und schrie auf und stürzte dann zu Boden und lag dann blutüberströmt am Boden. Und mir war es, als würde ich gleich daneben liegen. War grauenhaft. Und da meldete sich meine Frau zu Wort und fragte mich, warum ich so aufgeregt bin. Und ich sag, ja Mensch, nimm dich das denn überhaupt nicht mit? Da ist ein armer Kerl eben entsetzlich umgebracht worden. Nimm dich das denn gar nicht mit? Und dann klärt sie mich mit einer unglaublichen Gelassenheit auf. Das sind doch alles nur Schauspiele. Die stehen im Filmstudio und da stehen Kameraleute dahinter. Und der Typ hat das schon 10-mal geübt und geprobt. Und das Blut, das ist doch nur rote Farbe. Das ist doch alles nicht echt. Und ich sagte, Mensch, woher weißt du denn das alles? Und während mein Herz so bis vor die Schallmauergrenze schlug, da dachte ich, Mensch, so cool müsste man sein, ne? Und die Wirklichkeit so sehen. Die Wirklichkeit sehen, das wäre doch eigentlich etwas, was uns wirklich im Alltag viel besser helfen würde. Auf was siehst du heute Morgen? Worauf sind deine Augen ausgerichtet? Das ist die Frage, auf was schauen wir, wenn wir an die neue Woche denken? Als das Volk Israel auf seiner Wüstenwanderung an der Grenze des verheißenen Landes ankommt, da bekommt Mose den Auftrag, 12 Kundschafter auszusuchen, die das Land ausspionieren sollen. 12 Top-Männer aus jedem Stamm, den besten. Und dann werden ihre Namen hier genannt. Da stehen sie. Es war der Shamua, der Shaphat, der Yigal, der Paldi, Gadiel, der Gadi, Amiel, Setur, Nachbi, Goyel, Kaleb und Hoshea. Der ist dann umbenannt worden in Josua. Kennt jemand die Namen? Ja, wenn, dann nur 2, ne? 600 Kilometer weit schleichen die sich in das Landesinnere hinein und jetzt kommen die nach 40 Tagen zurück und als Beweis bringen sie die herrlichen Früchte aus dem Land Kanaan mit. Und bei der eiligst einberufenen Volksversammlung geben sie so ihren Spionagebericht ab und sie sagen, es gibt eine gute Nachricht und es gibt eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute Nachricht. Das Land ist wirklich einzigartig schön, sagen sie. Es gibt dort ganz tolles Obst und Gemüse. Und bei jedem Bauernhof, wo wir vorbeikamen, da lief uns das Wasser im Mund zusammen. Und jetzt präsentieren sie ihre Mitbringsel aus dem erkundeten Land und alle sind begeistert. Kanaan, das ist wirklich ein Land, wo Milch und Honig fließen. Kanaan ist ein Land, wo herrliche Früchte gedeihen. Und sie sagen, das war die gute Nachricht. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Das Volk, das dort wohnt, ist unglaublich stark. Das sind Riesen. Und wir kamen uns bei denen wie Mücken vor. Die haben ihre Städte mit gewaltigen Mauern und Wachtürmen geschützt und haben Spezialeinheiten mit hochmodernen Waffen. Das sind Eliteeinheiten, bestens ausgerüstet. Wir schaffen das niemals, dieses Land einzunehmen. Es ist verrückt, Leute. Kommt, das ist eine Nummer zu groß. Wir gehen zurück nach Ägypten. Das war's. Und jetzt bricht das Volk in Tränen aus. Wir haben es ja immer gewusst, die Nummer schaffen wir nie. Dazu sind wir nicht geboren. Warum haben wir uns nur auf dieses blödsinnige Abenteuer eingelassen? Wir hätten es doch wissen müssen, Dazu sind wir nicht fähig. Wir sehen schon, wie sie tot auf den Schlachtfeldern liegen, wie sie unsere Frauen vergewaltigen, wie sie die Kinder in die Fabriken hineinstecken. Das ganze Ding, das wird eine einzige Katastrophe. Kommt, lasst uns zurück nach Ägypten gehen. Und jetzt schreien alle wild durcheinander. Die Mütter, die pressen ihre Sprösslinge an sich. Alte, die heben Anklagen, die Faust zum Himmel. Und junge Männer und junge Frauen lassen die Köpfe hängen. Wohin sie auch sehen, überall ist Frustration, Resignation, Aussichtslosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Und das ist jetzt die Frage auch heute Morgen mal an uns. Wie sieht's denn aus, wenn du in dein Leben jetzt hineinschaust? Wie sieht's denn aus, wenn du auf die Probleme in der neuen Woche schaust? Wohin geht dein Blick? Wohin gehen deine Augen? Vielleicht sagst du auch, ja, ich habe so viele Riesen in meinem Alltag, so viele Probleme, denen bin ich nicht gewachsen. Ich gebe auf, ich ziehe mich zurück. Mitten in dem Gejammer und Geheule des Volkes, da steht nun Josua und Kaleb auf. Und die beiden, die gehörten auch zu dieser 12-köpfigen Sondereinsatzkommando und die haben beide auch diese meterdicken Mauern und diese gewaltigen Städte gesehen und sie haben auch die top ausgerüsteten Spezialeinheiten wahrgenommen. Und bei den Riesen mussten die auch bis zum Himmel schauen, damit man das Kopfende dieser gewaltigen Kerle noch sehen kann. Beide sahen auch, dass das eine ganz harte Nuss ist, die man da zu knacken hat. Aber dann kommt der ganz andere Blick. Es heißt hier, und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, den Text haben wir hier, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in das Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist der Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Das ist so wie bei meiner Frau, ne, die bei den spannendsten Augenblicken da im Fernsehen die Kamera sieht und die rote Farbe und so weiter. Die sitzt dann ganz entspannt da, während ich fast kollabiere. Da stehen diese 10 Kundschafter da und sie sagen, meine Herren, wir haben Riesenprobleme, das schaffen wir nie. Das ist unmöglich. 10 Kundschafter. Ja, also. 10 Kundschafter, die ihre Köpfe hängen lassen. Und sie sagen, meine Herren, also die Aufgabe ist zu groß, die Nummer ist zu gewaltig. Das schaffen wir nicht. Das muss ihnen zu gewaltig sein und zu groß sein, dass sie sagen, das schaffen wir nicht. Aber dann treten Josua und Kaleb hier auf. Und Josua und Kaleb, die hatten auch Respekt vor diesen gewaltigen Riesen. Aber Josua und Kaleb, die verhalten sich jetzt anders. Ja, so ist das, ne? Riesen können fallen. Josua und Kaleb verhalten sich jetzt anders. Sie machen etwas völlig anderes. Sie vergleichen. Oh, jetzt brauche ich Hilfe. Ja, vielen Dank. Sie vergleichen die Riesen nicht mit ihren Möglichkeiten.
Das ist gut.
Seht ihr sie noch? Ja, prima. Sie vergleichen die Riesen nicht mit ihren Möglichkeiten. Da ist man schnell am Ende. Sondern sie vergleichen die Riesen mit Gott. Sie sagen, schaut doch auf Gott. Gott ist doch so groß.
Das ist toll, dass ihr so ein schönes, großes Kreuz habt. Diese Josua und Kaleb, sie sagen, schaut doch auf Gott. Gott ist doch so groß.
Und sie vergleichen jetzt diesen großen Gott mit diesen Riesen. Und dann haben sie ein völlig anderes Bild. Was machen die beiden denn anders? Die Mehrheit der Kundschafter, die sehen nur auf die eigenen Möglichkeiten. Und wenn du das machst, bist du schnell am Ende. Deine Möglichkeiten sind sehr schnell begrenzt. Josua und Kaleb, sie sehen auf den unsichtbaren Gott. Und sie sagen, dieser Gott hat uns Zusagen gemacht. Und wir haben mit diesem Gott unbegrenzte Möglichkeiten. Ja, das sind ungeheure dicke Mauern. Ja, das sind gewaltige Eliteeinheiten, schwer bewaffnet. Aber unser Gott ist viel größer. Und sie vergleichen jetzt diese Schwierigkeiten mit Gott. Wir nennen das die Augen des Glaubens. Und das ist die Frage, hast du solche Augen des Glaubens? Was siehst du heute Morgen, wenn du auf deine Probleme schaust, auf deine Riesen, auf deine dicke Mauern? Was siehst du? Mit was vergleichst du deine Schwierigkeiten oder die Probleme vielleicht in der Gemeinde? Haben wir wieder einen verloren? Dann nehmen wir mal hier einen besseren Kleber. Mit was vergleichst du deine Probleme und Schwierigkeiten? Die Augen des Glaubens. Mose hatte solche Augen des Glaubens. Während die einen das Rote Meer für sie Endstation war und Mose dafür verantwortlich machten, schaut Mose auf Gott und er sagt, Gott ist doch so groß. So tief kann das Meer gar nicht sein. Und er streckt seinen Stab aus und das Volk kann mitten trockenen Weges durch das Meer gehen. Der Prophet Elisa hatte solche Augen des Glaubens. Während sein Diener die feindlichen Armeen sieht, die Stadt eingekesselt haben, um sie zu verhaften, da sagt der Diener, Elisa, die Armeen sind so zahlreich, so groß, wir haben keine Chance, das ist unser Ende. Und da zeigt der Prophet Elisa auf die gewaltigen Engelscharen, auf die gewaltigen Engelheerscharen am himmlischen Horizont. Und er sagt seinem Diener, schau doch, Gottes Heer ist so groß. Dagegen sind diese paar Leute in der Armee so winzig. David hatte solche Augen des Glaubens. Als der schwer bewaffnete Riese Goliath auf ihn zukommt, da sagen alle, der ist verloren. Das ist ein letzter Tag, der erlebt den Sonnenuntergang nicht mehr. Schade. Aber David hat diese Augen des Glaubens und geht auf diesen Riesen zu und er sagt, Gott ist doch so groß. Dagegen ist doch der Riese winzig, klein. Vor dem habe ich keine Angst. Jesus hatte solche Augen des Glaubens. Als die Jünger eines Tages mit ihrem Boot in einen fürchterlichen Sturm geraten, da schreien sie alle, Jungs, wir sind verloren, das ist unsere letzte Fahrt. Der Sturm ist so groß und wir sind so klein. Wir sind verloren. Und Jesus dagegen liegt auf der hinteren Schiffsbank und er sagt, mein Vater im Himmel ist so groß. Dagegen ist der Sturm winzig. Ich kann meinen Mittagsschlaf nachholen. Das ist eines der erschütterndsten Situationen, wenn das Volk Gottes diesen Glaubensblick verliert und resigniert. Das ist eines der beleidigsten Arten, die das Volk Gottes lebt, wenn es resigniert und mit diesem großen Gott nicht mehr rechnet. Er hatte seinem Volk zugesagt, dass die Feinde vor ihnen her vertrieben werden. Er hatte seinem Volk Sieg zugesichert auf der ganzen Linie. Gott wollte seine Herrlichkeit und Macht seinem Volk demonstrieren und sie herausfordern damit, an ihn zu glauben. Aber nun trauen sie Gott nichts zu. Gott ist unserer Situation nicht gewachsen, so sagen sie. Gott ist meiner Situation nicht gewachsen. Meine Probleme sind zu groß. Kennst du das? Sieht das vielleicht so aus, wenn du an morgen denkst, die neue Woche? Meine Probleme, meine Mauern, meine Riesen sind so gewaltig. Deine Riesen stehen morgens mit dir auf. Sie begleiten dich durch den ganzen Tag und gehen abends mit dir ins Bett. Sie begegnen dir in der Familie, diese Riesen und dicken Mauern. Sie begegnen dir im Büro, in der Schule. Diese Riesen und dicken Mauern beherrschen oft unseren Alltag. Vielleicht sagen wir das nicht so, aber wir leben das häufig so und wir lassen dann entsprechend Kopf und Arme hängen. Das heißt hier, das Herz des Volkes war verzagt. Im Hebräischen steht ein Wort, das heißt eigentlich zerfließen. Das Herz des Volkes war am Zerfließen. Es löste sich auf. Es gibt nichts, was mehr ansteckt als Resignation und verzagte Herzen. Und es gibt nichts mehr, was Gott mehr beleidigt als Resignation, als wenn man Gott nichts mehr zutraut, wenn man mit Hoffnungslosigkeit durch seinen Tag geht. Wir leben dann wie jenen Gänse auf dem Bauernhof, wo an jedem siebten Tag eine Parade abgehalten wird und wo der beredsamste Gänserich auf den Zaun steht und schnattert über das Wunder der Gänse. Er erzählt von den großen Taten der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten, und lobt die Gnade und die Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und Instinkt zum Fliegen gab. Die Gänse sind tief gerührt und sie senken in Ergriffenheit ihren Blick nach unten und sie loben die Predigt und den beredenden Gänserich. Nur eins tun sie nicht. Fliegen. Sie fliegen nicht. Ab und zu schauen sie mit hängenden Köpfen und Flügeln sehnsüchtig auf zu jenen Gänsen, die über ihre Köpfe nach Süden ziehen. Die Bibel sagt, das Herz des Volkes war verzagt. Verzagte Herzen. Es gibt nichts Größeres und Schlimmeres, als wenn das Volk Gottes am Verzagen ist und nicht mehr mit diesem großen Gott rechnet. Martin Luther hat das so aufgeregt, dass er mal einen ganz derben Satz gesagt hat. Den müssen wir jetzt mal einblenden. Kann jemand den Satz nicht lesen? Dann hätte ich ihn vorgelesen, aber so lasse ich es. Anders ist das bei Josua und Kaleb. Sie sehen auch die Probleme, sie sind nicht realitätsblind, aber sie treten einen Schritt zurück und sie sagen, Mensch, wir haben doch da einen großen Gott. Und sie kommen zu dem Ergebnis, fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist der Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Es ist auffallend. In drei Bibelversen sagen sie dreimal Herr, Herr, Herr. Sie reden von ihrem großen Herrn. Sie reden nicht einmal von den Riesen und dicken Mauern. Was ihr Blickfeld dominiert, ist Gott. Das sind die Augen des Glaubens. Das ist die Frage, hast du solche Augen des Glaubens? Auf was schaust du heute Morgen? Was sind deine Probleme? Mit was vergleichst du sie? Und jetzt ist die Frage, wie kommt man zu dieser Glaubenssicht? Wie kommt man zu diesen Augen des Glaubens? Wir stehen ja hier vor einem Geheimnis. Alle 12 Kundschafter haben ja die gleichen Realitäten vor Augen gesehen. Aber sie haben nicht alle mit gleichen Augen gesehen. Wir sehen das, was wir vor Augen haben, oft und nicht das, was eigentlich in unseren Köpfen oder Herzen drin sein sollte. Von Kaleb sagt die Bibel, nur mein Knecht Kaleb. Das ist unser Bibelvers. Den können wir wegmachen, ja. Nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist. Und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist. Was ist das für ein anderer Geist, den dieser Kaleb und dieser Josua auch hat? Paulus kennt diesen anderen Geist. Paulus sagt, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern seinen Geist erfüllt uns mit Kraft und Liebe und Besonnenheit. Unser nächster Bibelvers. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Du hast diesen Geist der Kraft, der Furchtlosigkeit und der Liebe. Du hast ihn von Gott bekommen. Aber du hast ihn nur so lange, wie du auf diesen Herrn schaust, wie du auf Jesus schaust. Du hast diesen Geist nur in dieser Beziehung zu ihm. Petrus hatte diesen anderen Geist der Kraft und der Furchtlosigkeit, als er auf dem Wasser spazierte. Aber er hatte diesen Geist der Kraft und Furchtlosigkeit nur so lange, wie er auf Jesus schaute. Und als er auf die Wellen schaut, da geht er unter. Könnte das sein, dass du heute Morgen bei all deinen Problemen und Sorgen und Lasten eine falsche Blickrichtung hast, dass du deinen Kopf hängen lässt, dass du sagst, meine Riesen, meine dicken Mauern sind so gewaltig, ich will zurück, ich gebe auf. Und noch schlimmer, könnte es vielleicht sein, dass du sogar andere mit deiner Mutlosigkeit ansteckst. Ihr lieben Gemeindeleute, Gott nennt das Sünde. 10 Leute sind hier Miesmacher. Mit ihrer Miesmacherei stecken sie hier ein ganzes Volk an. Und Gott sagt zu diesen Miesmachern, wie lange lästert mich dies Volk? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie mit Pest schlagen und sie vertilgen. Gott lädt uns heute Morgen ein, komm doch aus deiner Kleingläubigkeit, aus deiner Verzagtheit, aus deiner Resignation, komm doch heraus. Heb doch deinen Kopf hoch, ändere doch mal deine Blickrichtung, sieh auf Jesus. Von Mose sagt die Bibel, durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Das sind die Augen des Glaubens. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedete, da gibt er ihnen einen globalen Auftrag mit und er sagt, geht hin in die ganze Welt, geht in die letzten Winkel dieser Erde und baut Gemeinde, ladet Menschen für Christus ein. Und vergesst nicht, die Probleme in dieser Welt sind groß, sind unglaublich groß, aber ich bin allemal größer. Eure Mitbürger sind sehr gottlos. Ja, das ist so. Aber mein Arm ist lange nicht zu kurz, dass ich sie nicht mehr erreichen könnte. Die Riesen, mit denen du ständig es zu tun bekommst, die sind gewaltig. Ja, das ist so. Aber mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deine Blickrichtung ist wichtig. Sieh doch auf die Möglichkeiten Jesu. Er überragt alle deine Probleme und Sorgen und Lasten. Was wäre, wenn du mit den Augen des Glaubens deine bedrohliche Situation jetzt ganz neu einschätzen würdest? Was wäre, wenn du heute Morgen deine Probleme mit diesen Möglichkeiten vergleichst, die du durch Jesus Christus hast? Wenn du deine Probleme an Gott vergleichst und nicht an den Riesen, die du vielleicht vor Augen hast? Es wäre ein Ende vielleicht deines Gejammers und deines Klagens und du würdest mit Geist und Mut vorwärts gehen. Und wenn es auch nur ganz kleine, zaghafte Schritte sind, aber du würdest vorwärts gehen und du würdest dadurch andere ermutigen. Was dominiert deine Wahrnehmung? Das ist die Frage. Was dominiert heute Morgen deine Wahrnehmung? Sind es die Augen, die sich auf die Probleme richten oder die Augen, die auf die Möglichkeiten Gottes schauen? Jesus sagt uns auch von diesem neuen Jahr, wir sind ja in ein neues Jahr gestartet, 2018, Jesus sagt uns von diesem Jahr auch, da werden Stürme kommen. Da werden Tornados über unsere Häuser hinwegfegen und die werden an den Grundfesten wackeln. Und dann ist es gut, wenn unser Lebenshaus ein Fundament hat, wenn unsere Blickrichtung stimmt. Es waren 12 Kundschafter. 10 von ihnen kennt kein Mensch mehr. Sie gehen in der Masse der Menschheit unter. Völlig bedeutungslos. Nur 2. 2 von 12. 2 von 12 sind uns erhalten. Von ihnen berichtet die Bibel heute noch. Ihre Personen, die werden in den Kinderstunden und werden in den Gottesdiensten erwähnt und genannt. Josua und Kaleb. Sie sahen etwas, was die anderen nicht gesehen haben. Und darum waren sie Mutmacher. Mutmacher in ihrer damaligen Zeit und Mutmacher bis heute. Und das ist deine Berufung. In deiner Schule, in deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinen Verwandten, in deiner Firma, mit deinen Kollegen, mit deinen Vorgesetzten in der Nachbarschaft. Das ist deine Berufung. Sei ein Mutmacher. Schau auf die Riesen und dicken Mauern und dann fällst du. Schau auf Jesus, dann fallen die Riesen und dicken Mauern. Ich möchte uns einladen, dass wir einen Moment stille sind vor diesem Gott, der uns jetzt herausfordert. Schau doch bei all deinen Lasten und Problemen, die du hast, schau doch wieder ganz neu auf mich und meine Möglichkeiten. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir wollen einen Moment stille halten vor diesem Gott.